Du kannst das beste Angebot haben, die beste Beraterin sein und trotzdem kaufen Eltern deine Angebote nicht, weil du es nicht schaffst, sie so zu kommunizieren, dass Eltern begeistert sind. Der Schlüssel hierfür nennt sich Copywriting. Copywriting ist die Brücke zwischen Angebot und Käufern, zwischen deiner Beratungstätigkeit, deinen Dienstleistungen und den Eltern. Was Copywriting genau ist, wie das funktioniert und wie du diese Brücke baust, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich mega, denn ich durfte Tirza interviewen, die Copywriterin ist, im Bereich Baby, im Bereich Eltern als Zielgruppe. Und ich kann euch schon verraten, dass richtig, richtig viele Tipps da drin sind, sodass ihr euch danach ganz sicher an eure Website, an eure Social-Media-Kanäle oder wo auch immer ihr kommuniziert, ransetzt. Denn es ist richtig, richtig spannend, was es da alles zu beachten gibt und wie Kleinigkeiten, kleine Sätze, kleine Zeilen, kleine Wörter eigentlich nur es schaffen zu verändern, dass Eltern buchen, dass Eltern sich angesprochen fühlen oder eben nicht. Hört also jetzt unbedingt mal rein. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Hi Tirza, lang genug hat es gedauert, bis wir uns endlich vernetzt haben und einen Termin gefunden haben. Aber cool, dass es jetzt geklappt hat. Stell dich mal vor, wer bist du, was machst du? Ich habe dich aus einem bestimmten Grund eingeladen und ich glaube, wir sind jetzt erstmal alle gespannt, wer du überhaupt bist.
Hallo liebe Juli, ja danke für die Einladung. Ich bin Copywriterin, Lektorin und Übersetzerin und du hast mich eingeladen wegen dem Thema Copywriting, das heißt im weitesten Sinne Werbetexterin für Themen rund ums Baby. Ich bin 36 Jahre alt und habe selber 3 Kinder, die sind 8 und 5 und 2. Ja, und vor Urzeiten habe ich mal Film studiert.
Ja, was ist Copywriting? Du hast gesagt, du bist Copywriterin, genau deshalb habe ich dich eingeladen. Was ist das überhaupt?
Copywriting ist die Art und Weise, verkaufspsychologisch eigentlich Texte zu schreiben, die, sagen wir mal, scrollende Besucherinnen in zahlende Kundinnen verwandeln. Also im weitesten Sinne Werbetexten. Es ist aber das deutsche Wort kommt da nur annähernd dran ran, weil geht nicht nur um Texte für Werbung, sondern eigentlich für alle Texte, die in Unternehmen oder eine Beraterin so hat, sei das Flyer-Texte, Texte für E-Mail-Newsletter, Texte für die Website natürlich, auch Social-Media-Posts gehören da dazu, genau, Landing-Pages und so weiter.
Und ich glaube, jetzt dämmert es dem einen oder anderen, der einen oder anderen Elternberaterin, was das mit uns zu tun hat, weil Flyer, ne? Macht, glaube ich, jede ganz am Anfang mal irgendwann. Website machen alle später, Social Media macht die Mehrheit auch ab. Das heißt, bei diesen ganzen Sachen bräuchte man theoretisch einen Copywriter. Also jemanden, der das alles ordentlich macht oder man lernt es einfach selber. Wie bist denn du dazu gekommen? Wie hast du Copywriting gelernt?
Also lesen und schreiben, das war was ich immer geliebt habe. Schon seit ich klein bin und seit 10 Jahren arbeite ich als Lektorin nebenberuflich.
Was heißt das für alle, die das jetzt noch nicht so...
Lektorin, also Korrekturen, also Texte, die andere geschrieben haben, auf stilistische Überprüfungen und Verbesserungen, auch natürlich Grammatik. Das ist dann eher das Korrektorat, das ich habe beides gemacht, aber was mich mehr interessiert hat, war am Stil zu arbeiten, Sachen auf den Punkt zu bringen, so auch das, was zwischen den Zeilen steht, rauszukitzeln irgendwie. Und da hat mal eine meiner Kundinnen, die mir regelmäßig ihre eigenen Texte rübergeschickt hat, die als Texterin gearbeitet hat, aber gesagt hat, hey, ich brauche da noch mal irgendwie jemand mehr, der drauf guckt. Die hat gesagt, warum schreibst du eigentlich nicht selber? Das ist mir dann immer so ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, nein, ich schreibe nicht selber, weil mich diese Themen überhaupt nicht interessieren, die ich hier lektoriere. Also, und bis ich dann gemerkt habe, es braucht halt nur die richtige Nische. Und genau, ich habe ein Übersetzerstudium noch gemacht. Da ist mir aufgefallen, dass mich sehr auch interessiert, wie viele schlechte Übersetzungen es gibt und auch wie viele schlechte Website-Texte es gibt. Und ja, da ist irgendwie dieses Thema, ach, das ist irgendwie langweilig oder nichts für mich. Ich gemerkt doch, das ist doch interessanter, als ich dachte. Und bei Copywriting kommt dieser verkaufspsychologische Aspekt dazu. Also da ist Psychologie und es ist auch was Emotionales. Ja, es hat einen schönen Impact weil danach Leute, die großartige Dienstleistungen oder Produkte an die Frau, an den Mann bringen wollen, an Eltern bringen wollen, schaffen das durch gute Texte besser oder schneller. Und das macht einfach Spaß, auch die Resultate.
Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ich kann jetzt mal von mir ein Beispiel nennen. Deswegen habe ich, also ich mich damals angefangen habe mit Copywriting so, natürlich nicht so intensiv wie du, aber so im Entfernen dessen zu beschäftigen. Ich weiß, ich habe damals eine Seite gehabt für einen Rückentragekurs. Die Überschrift war, du willst Rückentragen lernen, ne? Und dann hat mein Coach damals gemeint zu mir, nö, will ich nicht, ich mach wieder zu. So, und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und nur die Headline, also die Überschrift, einmal überarbeitet und habe, glaube ich, formuliert, dein Baby wird langsam zu schwer, du willst mehr Freiheit und so weiter, ne, diesen Wunsch. Und ohne Scheiß, 5 Minuten später hat jemand den Kurs gekauft. Und in der Woche danach waren es auch nochmal 3 Leute, die den Kurs gekauft haben. Denselben Kurs mit derselben Website, nur mit einer anderen Überschrift. Und da dachte ich, krass. Also das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil ich dachte, das muss jetzt irgendwie, da muss was dahinter stecken. Und dann kam ich eben zu dem Thema Copywriting und diesen ganzen Geschichten. Und das ist ja so, so, so viel mehr. Vielleicht magst du noch mal 1-2 Beispiele nennen, dass sich die Leute, die jetzt zuhören, das mal praktisch vorstellen können.
Das ist ein super Beispiel, was du da genannt hast. Man nennt Copywriting auch den meist unterschätzten Hebel im Marketing, also verkaufsstarke Texte. Ja, es gibt diese Geschichte, die schöne Geschichte von einer Person, die bettelt und ein Schild vor sich stehen hat, da steht drauf, ich bin blind, bitte helfen Sie mir. Und naja, es ist so mäßig, ab und zu mal fliegt eine Münze rein, aber es passiert eigentlich nicht so viel. Und irgendwann kommt jemand und tippt diese blinde Person an, sagt, darf ich mal den Stift haben, dreht den Pappkarton um und schreibt auf die andere Seite was anderes. Ja, verabschiedet sich freundlich, geht wieder weg und später am Abend, als sie zurückkommt, so wie ist es denn gelaufen, genau, ist die blinde Person ganz, ganz fasziniert, sagte, du, also was hast denn du da draufgeschrieben? Das hat dann nur noch so geklingelt und ich möchte so gern wissen, was auf dem Schild steht. Und da stand die Copywriterin oder der Copywriter, sagt, ich habe das Gleiche geschrieben wie du, nur mit anderen Worten. Da stand dann, heute ist ein wunderschöner Tag. Leider kann ich ihn nicht sehen.
Ja, ich krieg gleich Gänsehaut. Genau, ich kenne das Video. Also als Video kenne ich das auch, habe ich schon gesehen. Oh, Wahnsinn, oder? Also Worte, es sind nur Worte, also in Anführungsstrichen, ne? Nur Worte. Es ist ja der gleiche Inhalt drin, dass jemand halt blind ist oder dass man Rückentragen lernen will. Trotzdem ist es was ganz anderes. Wie lerne ich denn sowas?
Also ich bin tatsächlich in einem Coaching, kann ich sehr empfehlen. Das ist die Copywriting MBA von Max Lengsfeld und Kai Krause. Und ja, wie lernt man das? Da lernt man es. Zum Beispiel. Oder man lernt es, indem man einen Workshop bucht mit mir. Also man kann das lernen tatsächlich. Man kann sich das natürlich auch alles selber irgendwie anlesen, Bücher kaufen darüber. Genau, aber es ist doch relativ komplex, weil es ja auch viele verschiedene Kanäle und Textsorten bespielt. Ja, vielleicht noch, es sagt das Gleiche, man sagt das Gleiche nur mit anderen Worten. Was macht denn dieses zum Beispiel, heute ist ein wunderschöner Tag, leider kann ich ihn nicht sehen. Es nimmt die Perspektive ein, erstmal von den Leuten, die da vorbeigehen, von den Passanten, die er ja ansprechen möchte oder sie. Also es sind ja dann quasi die Kunden von der blinden Person. Es nimmt diese Perspektive ein und es wird in dem Sinn emotional, ja. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist ja Manipulation oder so. Nein, es ist nicht. Es ist eigentlich, du sprichst die Gefühle der Menschen an und das ist auch der krasse Faktor auch im Marketing, dass wir wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen aufgrund von Emotionen kaufen und danach erst diese Entscheidung eigentlich mit ihrem Verstand rechtfertigen. Und darum ist es immer richtig, die Emotionen anzusprechen, besonders wenn man was Anständiges anzubieten hat. Also ich würde jetzt auch nicht Copywriting für irgendwas Fadenscheiniges betreiben wollen. Das ist auch schön, wenn man sich auch aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Leute, die hier diesen Podcast hören, wirklich tolle Kurse, super Beratungen anzubieten haben. Und ja.
Eins muss man nochmal ergänzen, bin ich der Meinung, als ehemalige Deutschlehrerin, die auch Germanistik studiert hat, unter anderem. Man lernt es halt nicht. Ne? Man lernt es weder in der Schule, man lernt es weder im Studium. Man muss so fachwissenschaftlich wie möglich formulieren, möglichst doch ganz viele Fremdwörter verwenden. Ne? Also ich hatte schon Eltern-E-Mails, da haben die Eltern gefühlt ein Wörterbuch geschluckt gehabt und dann habe ich das Wörterbuch auch ausgenommen, habe da auch mit möglichst vielen Fachvokabeln geantwortet, damit die dann möglichst beeindruckt sind. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das war für mich so der erste Lerneffekt, das muss man ausstellen oder das ist halt nicht. Also man sollte im Copywriting, das habe ich zumindest mit als erstes gelernt, so ein bisschen so reden, wie man reden würde, also wie wir jetzt miteinander reden, nur eben dann schriftlich und nicht so fachwissenschaftlich wie möglich, sondern eben so, wie es kommt und dann eben so emotional wie möglich.
Man kann es auch übertreiben mit der Emotionalität, aber also ganz wichtig sind diese 3 Sachen, die Klarheit, da spricht das auch mit rein, also kein irgendwie Fachsprache verwenden, die man nur als Trageberaterin kennt, und dann auch das Vertrauen aufzubauen und diese klare Handlungsaufforderung, also wenn ich was schreibe, auch nicht, oft wollen wir zu viel so, sondern es geht immer darum, nur das Nächste, den nächsten Schritt eigentlich, die nächste Handlung auszulösen oder so. Und da, oder den nächsten Klick zu verkaufen. verkaufen oder wie auch immer. Das klingt nicht so schön. Aber ja, also bei einem Flyer-Text ist es tatsächlich, ich wünsche mir, jemand sieht den Flyer und muss vielleicht nicht alles wissen, was ich anbiete, aber nimmt den Hörer in die Hand und ruft mich an oder scannt den QR-Code und landet auf meinem Insta-Profil, so als Beraterin dann. Also Klarheit, kurze Sätze zu machen, nicht zu viele Nebensätze. Man sagt als Faustregel maximal ein Nebensatz, nicht mehr als 17 Worte in einem Satz. Da halte ich mich auch nicht immer dran, aber es ist tatsächlich oft sehr gut, wenn man auch selbst geschrieben hat, einfach selber nochmal den Filter, einfach nochmal durchfiltern, was kann da raus. Ist ja auch oft so, dass dann eigentlich, vielleicht verwende ich zu viele Worte, weil ich nicht die richtigen Worte habe. Und ich aber die richtigen Worte gefunden habe. Also besser 100 Worte, die ins Schwarze treffen, als ja 1000 oder 10.000, die keiner liest.
Du siehst mich hier grinsend da sitzen. Ich bin so ein Schachtelsatztyp, ne? Also den Satz noch in den Satz stecken und den. Das sagt mir immer, Joost, ich weiß nicht, ob du das Programm kennst. Das ist so ein SEO-Programm, was bei WordPress läuft, was immer kontrolliert meine Texte, ob die stark für Google sind, sagt mir immer zu viele Nebensätze. Also hast du mich voll erwischt.
Bullet Points. Es gibt Klarheit rein. Es müssen ja nicht Stichworte sein, da können auch fast ganze Sätze stehen in den Bullets, aber du hast sie dann zumindest ein bisschen aufsortiert.
Ja, nee, sehr, sehr, sehr guter Hinweis.
Dazu auch, das hat sich auch verändert, denke ich, in den letzten Jahren, weil einfach diese Schnelligkeit, wir scrollen und wir haben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, da muss einfach das, was ich irgendwie wahrnehmen kann, also das auch above the fold, das, was als erstes halt kommt, bevor ich anfange zu scrollen, das muss einfach reinhauen. Da lohnt sich das auch mal wirklich, sich eine Woche Gedanken zu machen über die passende Headline oder verschiedene Dinge auszuprobieren. Das ist super toll, dass bei dir die Variante, die du dann gefunden hast, gleich irgendwie konvertiert hat.
Und du bist jetzt gerade dabei, deswegen hatte ich dich ja auch gefunden, weil das da so stand, so sehr, sehr treffend übrigens auf deiner LinkedIn-Seite, dass du dich auf Texte rund ums Baby konzentrierst. Wie kamst du denn jetzt auf die Idee, diese Zielgruppe sozusagen, diese Nische dir rauszusuchen?
Also das sind einerseits Themenfelder, die mich interessieren. Es ist sehr vielfältig. Das heißt, es wird nicht langweilig. Das war was mir wichtig ist. Ich stecke selber mittendrin als Mutter. Also wir als Eltern gehören absolut zur Zielgruppe, sind also nah dran. Also gerade vertiefe ich mich mehr in Thema Zyklusgesundheit, Zyklus-Tracking, Kinderwunsch, Fertility und so weiter. Und das gehört halt irgendwie auch rund ums Baby. Also es ist irgendwie schön, dass es da verschiedene Dinge gibt. Und wirklich, weil ich zur Zielgruppe gehöre, also es fällt mir leicht, ich weiß, was die Probleme sind. Das ist auch was übrigens im Copywriting. Oft sprechen wir Eigenschaften an, Merkmale statt Vorteile. Schon nur das, einen Text auch wieder zu scannen, den man auf der Website hatte, den man geschrieben hat, habe ich hier die Vorteile drin? Oder sind das, erzähle ich hier eigentlich nur die Merkmale auf, was man hier bei mir im Kurs lernt?
So Produkteigenschaften, ne? So check, 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 das will keiner hören.
Wie wende ich das an? Also das wollen vielleicht, ist es natürlich wichtig, was die Eigenschaften sind, aber was nützt mir diese Eigenschaft? Und schon hast du ausgelöst, dass die Person, die das liest, denkt, genau das brauche ich.
Genau, weil es mir nützt, weil ich egoistisch bin. Der Mensch ist ja an sich egoistisch. Du grinst jetzt, aber das ist so. Also ich sag auch zu den Beraterinnen, ihr müsst davon ausgehen, die Eltern mögen euch erstmal nicht. Also die wollen was von euch und nur wenn ihr liefert, dann kaufen und buchen die euch und geben die euch ihr Geld. Ne? Also ich glaube, so ist es ja.
Ja. Natürlich, wir wollen Probleme gelöst haben. Darum fangen wir an, was zu suchen. Wir suchen was, sei es ein Produkt, sei es eine Dienstleistung, weil wir ein Problem haben. Oder weil wir einen Wunsch haben. Also damit fängt es immer an, auch beim Copywriting. Du hast als erstes, du musst die Probleme deiner Zielgruppe ganz genau kennen und du musst auch die Wünsche und Träume am besten noch besser kennen als sie selbst. Also sei das Durchschlafen, sei das mal wieder irgendwas tun können, weil man beide Hände frei hat. Wer kein Kind hat, kein Kind getragen hat, noch nicht mit Rückenschmerzen vom falschen Tragen zu kämpfen hatte, kann sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet.
Und das ist auch so ein bisschen anders als in anderen Bereichen, oder? Also ich glaube, um für diese Zielgruppe zu schreiben, muss man sich entweder selbst zu der Zielgruppe gehörig fühlen oder gehörig gefühlt haben oder das irgendwie mal erlebt haben oder ganz tief, also wirklich ein richtig toller Copywriter sein, um da einzutauchen. Weil das sind echt so Probleme, also wenn ich jetzt an mich denke, bevor ich mein erstes Kind hatte, ich hatte eine Meinung darüber, wie das funktioniert mit Kind, ne? Das schläft natürlich in seinem eigenen Bettchen. Und natürlich gehe ich nicht jedes Mal hin, wenn das schreit, ne? So als Außenstehen. Und dann hatte ich mein Kind, was auf mir geschlafen hat, nächtelang, was natürlich nicht schreien gelassen wurde, weil ich natürlich beschlossen habe, irgendwann, nee, mein Kind wird niemals schreien gelassen. Also das ist, glaube ich, ich sage mal, ein Schwerpunkt von unserer Zielgruppe, dass man da schon ganz schön tief drinne stecken muss, um die zu verstehen. Auch um diesen Aussetzer, finde ich, also wenn das Baby da ist, hat man ja gefühlt, ich weiß auch nicht, also da ist man erstmal wie außer Gefecht gesetzt.
Total, das ist auf jeden Fall von Vorteil. Ich würde mal jemandem nicht empfehlen, für die Elternnische zu schreiben, der nicht mindestens viele Geschwister hat oder eine Weile Nanny war oder so. Also nein, ich glaube auch, dass es selten vorkommt. Ich denke, was wichtig ist in unserer Branche, ist der Faktor Trust. Ich meine, das sind deine Kinder, das ist Da ist wirklich das Vertrauen, das was ganz, ganz Großes. Ich weiß, du predigst das auch immer wieder, holt euch Testimonials und wirklich. Und dann natürlich liefert gute Arbeit ab, weil es ganz vieles auch einfach über Weiterempfehlungen läuft. Genau. Und das ist aber auch natürlich immer gut, auch wenn ich jemandem davon erzähle, dass ich diesen super Tragekurs gemacht habe. Wenn ich gleichzeitig einen Link schicken kann zu einer Webseite, die einfach sofort überzeugt, wo es so einfach ist, sich anzumelden, weil direkt dieser Call to Action kommt, die Handlungsaufforderung weit oben schon drin ist und ja, wo vielleicht dann meine Freundin auch sehen kann. Nicht nur, was ich ihr erzähle, sondern auch, was andere sagen. Und es einfach super einfach ist, eben sich da anzumelden oder ein Erstgespräch zu buchen.
Hast du noch mehr Sachen, wo du sagst, das ist jetzt für unsere Zielgruppe, also für Eltern als Zielgruppe wichtig? Also das Trust. Also ich lese ja auch viel bei den Marketingern für Marketinger mit. Manche Techniken sind einfach sofort klar oder sowas, was den Eltern nicht klar ist. Das ist mir zum Beispiel, das habe ich selber einen Punkt genannt. Ich weiß schon, wenn ich mich zum Newsletter anmelde, okay, da kommt eine Willkommensserie, da kommt das und das und das. Ne? Ist mir völlig klar, weil so Marketing so funktioniert. Aber Eltern wissen das nicht. Also ich finde, das ist schon einmal der große Unterschied. Wir haben eine Zielgruppe, die kennt Marketing an sich nicht. Klar kriegt die auch E-Mails und Newsletter mal, aber nicht in dem Maße, wie Marketinger unter Marketingern kennen. Gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir beachten müssen, wenn wir mit Eltern reden?
Also jetzt, ich habe eine andere Zielgruppe als deine
Beraterin.
Beraterinnen, genau. Also ja, es ist natürlich gut, wenn jemand, der einen Tragekurs anbietet, sich damit vertraut macht, gerade mit der E-Mail-Kampagne. Ich finde, das ist auch was sehr, ist eigentlich mein Lieblingsbereich im Copywriting, muss ich sagen, weil das ist so nah, mehr als beim Scrollen, mehr als auf Insta, mehr als irgendwo. Du hast die volle Aufmerksamkeit von einer Person, also wenn du sie dazu bringst, die E-Mail zu öffnen natürlich. Und da kann man sich auch mal selber fragen, welche Newsletter, zu denen man sich irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen angemeldet hat, liest man tatsächlich gerne. Und einfach da mal so ein bisschen fühlen, was ist es denn? Warum lese ich das gerne? Weil es oft eben, da ist Content, da ist Storytelling, da ist irgendwas. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Newsletter erinnern, den habe ich bis heute, geht es um ein Erziehungscoaching, weil die einfach so aus ihrem Alltag die Situation bringt und obwohl das elend viel Text ist und wahrscheinlich noch nicht mal besonders Copywriting durchdacht, ist es einfach echt. Also man muss es nicht perfekt beherrschen, damit es funktioniert. Wenn du was hast, was ehrlich ist, einfach die Neugier wächst und die Leute dranbleiben, das zu lesen, ja, hast du schon viel gewonnen. Also es ist sicher gut, sich damit eben auseinanderzusetzen, wie schreibe ich, habe diese E-Mail-Liste, wie schreibe ich jetzt gute E-Mails und okay, das kann man vorausplanen und so weiter. Das ist jetzt nicht dieser Riesenstress, es muss irgendwie übermorgen und ich muss dreimal in der Woche posten, das hat auch was von, naja, das automatisiert sich auch mit der Zeit. Da kann man vorarbeiten, gut, kann man bei Posts auch, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, dass da viele vielleicht noch gar nicht so die Möglichkeiten kennen, die es da gibt, zum Beispiel im E-Mail-Marketing. Und dass da oft E-Mail-Listen vor sich her stauben, was sehr schade ist. Viel verschenktes Potenzial. Möchte oder kann gerade noch nicht viel für Werbung ausgeben oder so.
Naja, gerade da, ja, genau, weil es kostet ja nichts, eine E-Mail-Liste einzurichten. Auch das E-Mail-Programm, es gibt ja mittlerweile kostenlose und so weiter. Aber das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, immer authentisch bleiben im Copywriting. Egal, ob jetzt auf der E-Mail oder auch auf der Website oder sowas. Hast du schon gesagt, dass wir manipulieren Leute nicht, wir reden authentisch über unsere Gefühle und über deren Gefühle und sprechen deren Gefühle automatisch mit an. Auch.
Wir haben es dann geschafft, wenn sie uns glauben, durch die Texte und durch vielleicht die Testimonials, dass wir genau die Lösung haben für ihr Problem und dass wir die sind, die ihnen am besten helfen können. Und wenn wir dann irgendwie noch in der Region sind oder das halt nicht eben super kompliziert ist, sich dafür einen Online-Kurs anzumelden oder so, dann ist wirklich schon viel gewonnen. Vielleicht noch was in unserer Nische. Es gibt unglaublich viele Anbieter von Dienstleistungen rund ums Baby. Es gibt unglaublich viele Trageberaterinnen oder Beckenbodentrainerinnen, also wirklich Rückbildungskurse, alles. Es gibt unglaublich viele Produkte rund ums Baby, aber es gibt auch unglaublich viele Kinder und es gibt auch unglaublich viele Eltern. Also die Zielgruppe ist auch einfach riesig und darum ist es auch völlig in Ordnung, wenn du genau das Gleiche anbietest wie die andere Trageberaterin zwei Dörfer weiter. So, ich glaube, dass da oft, ja, dass man so vielleicht die Lüge glaubt, naja, es gibt zu viele oder ich steche nicht wirklich hervor und ich sag dir oder euch mit gutem Copywriting, stech dir schon mal aus der Masse hervor. Also das ist wirklich eine Sache. Und auch den Flyer. Wenn man viel lokal arbeitet, gerade, ich würde jetzt nicht sagen allgemein in unserer Nische, aber doch immer noch viel lokaler, als man meint. Und das ist echt nicht zu unterschätzen, da auch zu überlegen, wenn ich dann mal einen richtig guten Flyer habe, wo platziere ich den überall?
Du hast vor uns gesagt, wir haben jetzt nicht dieselbe Nische. Was machst du genau? Also in welcher Nische bist du denn genau?
Aber jetzt nicht nur mit Beraterinnen, sondern eigentlich diese größere Nische von Anbietern für Babyprodukte oder Babydienstleistungen oder eben da gehört jetzt auch mal sowas wie Zykluscomputer dazu oder Kinderwunschcoaches oder so. Aber es sind jetzt nicht nur Coaches und Beraterinnen, sondern es sind auch Leute, die Produkte rund ums Baby herstellen. Dann sind es halt auch größere Firmen, Also es ist jetzt nicht dieses 1:1.
Und was ist da anders?
Also einerseits, dass mehr Marketingbudget vorhanden ist, was natürlich gut ist. Heißt aber nicht automatisch, dass eine große Firma, selbst wenn sie auch vielleicht mit einer Marketingagentur schon zusammenarbeitet, gutes Copywriting hat. Das ist wirklich im deutschsprachigen Raum noch sehr unbekannt. Also es ist am Kommen, immer mehr am Kommen. Und darum ist es auch einfach eine super Sache, sich da zu vertiefen.
Wenn du jetzt mal, also die meisten, die hier zuhören, stehen relativ am Anfang. Wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, wenn du AnfängerInnen-Texte liest, was sind so die größten Fehler, die du liest und was vielleicht Leute vermeiden sollten, am Anfang zu machen?
Ich denke, ein großer Fehler ist das Gefühl, alles selber machen zu müssen. Vielleicht bist du top mit Trageberatung und ich hoffe es, wenn du das anbietest, aber vielleicht ist einfach Deutsch nicht deine Stärke oder Texte zu verfassen. Und es ist auch in Ordnung. Also ich glaube, dieses, ich muss alles irgendwie selber machen und meine Website irgendwie basteln und dann ewig da drin hängen, stundenlang, statt zu sagen, hey, ich gebe das einfach aus der Hand oder ich hole mir Hilfe, damit ich so gecoacht werde, dass ich selber machen kann. Das ist eine Sache. Und dann wirklich dieses, gerade wenn es, was jetzt nur die Texte betrifft, es ist ja was, was man liebt. Und dann hat man vielleicht die Tendenz auch, wenn einem das Schreiben liegt, zu viel drüber zu erzählen oder eben die Klarheit nicht drin zu haben, so dass ich denke, ja, ich brauche jetzt sehr, sehr, sehr viel Ansporn, mich da rein zu vertiefen. Und ja, wenn ich dann den Textblock hier gelesen habe, das war jetzt nicht ein schlechter Text, aber naja, ich fange halt gar nicht erst an zu lesen, weil es mich einfach erschlägt. Also zu wenig Absätze zu machen, ganz simpel zu gesagt, eben zu viele Schachtelsätze, zu viele Fremdwörter oder wie auch.
Fettdruck, ne? Fettdruck ist auch noch so ein Punkt, den ich als Tipp manchmal mitgebe. Einfach mal ein Wort fettdrucken, weil dann kann das Auge so springen von Wort zu Wort.
Also ich würde jetzt einfach empfehlen, in einem Absatz, der maximal 3 bis 5 Zeilen sein sollte, dann kommt wieder eine Leerzeile. In diesem Absatz nur eine Phrase fett markieren. Also nicht hier ein Wort im Absatz und dann 3 Wörter weiter, nochmal 2 Worte. Das ist so ein in sich irgendwie geschlossenes, eine Einheit ist, die man so auf
genau, das heißt, wenn man den Fettdruck nur liest, hat man trotzdem einen Sinn erkannt.
Genau. Manchmal gibt es auch 2, 3 Sachen, die es wert wären, bold gedruckt zu sein, aber dann ist man wieder da, dass es einfach zu verwirrend ist. Also sich einfach für eine Sache entscheiden. Die will ich hervorheben in dem Abschnitt, vielleicht hebe ich im übernächsten Abschnitt was anderes hervor. Dann auch auf jeden Fall diesen Blick von außen, dass der fehlt. Also, dass man das einfach so macht nach eigenem Gutdünken und dann sagt, okay, endlich ist er fertig, noch nett irgendwie gestaltet und dann gebe ich den Flyer in Druck und lass gar nicht jemanden drüber gucken, so, hey, wie wirkt das auf dich? Oder ich lasse nur Leute drüber gucken, die meine Freunde sind und vielleicht mir kein aufrichtiges Feedback geben. Also ich hoffe zwar, dass jeder Freunde hat, die ein hartes, aufrichtiges Feedback geben, aber es reicht nicht, das irgendwie dann nur seiner Schwester zu zeigen oder seinem Partner. Also das.
Ja, ich hatte letztens eine Beraterin, die einen Flyer eingestellt hat in eine Gruppe, Feedback wollte und ich habe sie dann auch erstmal gefragt, willst du wirklich Feedback von mir? Weil mein Feedback ziemlich kritisch sein kann. Hat sie gesagt, okay, mach mal. Dann haben wir auch privat geschrieben und dann habe ich ihr das einmal auseinandergenommen. Wirklich ziemlich ernsthaft, aber konstruktiv. Ne? War auch ein bisschen Arbeit und ich wollte es auch so nett wie möglich formulieren, aber der Flyer war wirklich nicht gut und dann hat sie es überarbeitet und ich habe sofort gemerkt, dass sie es verstanden hat und dass es auf einmal viel besser war und zum Beispiel dieses, was du sagst, eine Call to Action, das war es zum Beispiel nicht. Ich so, na, was sollen die Leute jetzt machen nach dem Flyer? Da war eine Telefonnummer, da war, glaube ich, WhatsApp, dann war eine E-Mail. Ich so, nee, also was sollen die jetzt machen? Also ein QR-Code finde ich zum Beispiel auch super, dass man den drauf macht und die Eltern mit ihr Handy, nur, jeder hat auch mittlerweile Handy mit, einfach nur drauf macht, aber und dann noch vielleicht eine E-Mail-Adresse oder WhatsApp oder irgendwas, aber nicht so viele Sachen, weil dann sehe ich den Flyer und denke, was soll ich denn jetzt hier machen? Also das sind so ein paar Sachen. Oder dass man eben für die Eltern schreibt, aus der Sprache der Eltern, eben nicht von Fullbuggle, Halfbuggle oder sonst was, das versteht doch kein Mensch, ja? Sondern eigentlich wirklich eine Trage, willst du ein Tragetuch oder eine Babytrage? Also das sind so Worte, selbst Tragegurt verstehen die manchmal eher, was bei uns ja so ein Wort ist, was eigentlich total Buzzword ist, darf man nie verwenden, aber das verstehen die Eltern halt. Das müssen wir immer beachten, dass wir ja die Sprache der Eltern sprechen und eine Call to Action nur haben. Das sind, glaube ich, auch so typische Anfängerfehler, oder?
Genau. Und gerade auch super, dass du die Worte ansprichst, gerade auch wenn es dann um Keywords geht und SEO, also die Suchmaschinenoptimierung, wirklich wichtig, da keine Fachsprache zu verwenden, sondern einfach vielleicht jemanden fragen, der eben keine Ahnung von Tragetüchern hat, wenn du ein Tragetuch, wonach willst du suchen? Und dann auch vielleicht ausprobieren.
Immer davon ausgehen, Eltern müssen dich finden. Das heißt, du musst so schreiben, dass Eltern dich finden können.
Genau. Und dann dort präsent sein mit den guten, verkaufsstarken Texten. Verkaufsstarke Texte nützen auch nichts, wenn sie nicht unter die Leute kommen. Das ist eine Sache schon, also wenn wir bei SEO sind, ne, also Content, Inhalt, Blogartikel, immer noch die Länge. Man sagt zwar kürzer, ne, in Social Media Posts und so weiter, damit schneller auffassen kann, aber für die organische Suche ist tatsächlich je länger, je besser mittlerweile. Und bitte so, dass sie Spaß machen, sie zu zu lesen. Und wenn dann halt nur einer monatlich rauskommt, dann ist das so und das ist gar nicht schlecht.
Dann lieber auf die Qualität achten und nicht ChatGPT verwenden.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, ein weiterer Anfängerfehler. Oh, gerade Leute, die sagen, nee, schreiben ist nicht so meins und so. Bitte, bitte, bitte. Also wenn ihr gefunden werden wollt, dann lasst einfach die Finger von ChatGPT.
Na, so würde ich es nicht sagen. Also ich strukturiere mir meine Artikel manchmal mit ChatGPT oder lasse auch mal einen Teil schreiben. Sowas. Du guckst schon so, ja. Gut, bei mir ist es auch so, dass mein Podcast mein Hauptmedium ist und ich einfach ChatGPT das dann umschreiben lasse auf meinen Podcast in einen Blogartikel. Mein Content ist nicht Blogartikel, da geht es mir nur um die Suchbarkeit. Aber ich würde niemals einen Blogartikel als rein Blogartikel über ChatGPT schreiben lassen.
Hat uns auch keinen Spaß zu lesen. Was ich finde, was man schon gut machen kann, ist für die Recherche unbedingt KI verwenden. Also das macht auch wirklich Spaß. Da kann man sogar auch mal Zielgruppenrecherche machen, mit KI mal fragen so, wonach suchen Eltern, was wären passende Keywords oder auch einfach schön prompten mit ich bin Stoffwindelberaterin. Und also wenn man die KI so ein bisschen gut füttert, dann kommen da auf jeden Fall auch Ideen, auch Content-Ideen und so weiter, aber das Umsetzen finde ich schwierig. Außer man hat was, wo man sagt, okay, was ich jetzt auch nicht so schlecht finde, es gab mal was da. Da habe ich tatsächlich für mein LinkedIn-Profil einen Text verfasst und mein Mann, der ist auch ein harter Kritiker, der hat dann gesagt, ja, das ist schon nett, aber ich finde, es ist ein bisschen zu nett. Kannst du das nicht angetrunken nochmal schreiben? Oder ein bisschen mutiger. Das ist auch ein Anfängerfehler, dass wir uns irgendwie verstecken, dass wir nicht so richtig glauben, bestimmt an unserer falschen Erziehung damals, nee, dass wir immer nicht so richtig glauben, dass wir was zu geben haben, dass die Leute das wollen, was wir haben. Also so dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in das, was man anbietet und darum auch mutig irgendwie so, hier bin ich, sich sichtbar zeigen. Auf alle Fälle habe ich dann diesen langweiligen, lahmen, also den netten, sage ich jetzt, er war nicht langweilig, aber netten LinkedIn-Text, einmal ChatGPT zum Fraß vorgeworfen und gesagt, bitte schreib das, wie wenn du betrunken wärst. Sehr, sehr lustig, was dabei raus. Also ich habe das dann natürlich nicht eins zu eins übernommen, aber es waren auf jeden Fall ein paar inspirierende Dinge mit dabei. Also da habe ich so wie dann gemerkt, so, ach, stimmt, ich kann mich viel mehr zeigen, ich kann ja viel mehr raus und sagen, hey, hier.
Ich mache es auch manchmal so, dass ich einen halben Newsletter schreibe. Und danach kommen noch Infos, die ich reinhaben möchte und dann gebe ich ChatGPT diese drei Infos und der soll mir einfach den Newsletter, den ich am Anfang geschrieben habe, im selben Stil weiterschreiben. Das funktioniert auch tatsächlich. Aber ich muss ihn halt erstmal selber anfangen. Ne? Wenn ich sage, schreibe nur den Newsletter, selbst wenn ich den Infos gebe, was er rein soll und wie er schreiben soll, das wird immer kacke.
Ich habe oft auch leider die Erfahrung gemacht bisher, aber vielleicht eben bin ich da noch kein Prompt-Profi, dass wenn ich sage, baue mir das noch ein, dass er mir eher sie es mir einfach tatsächlich viel auch vom Stil verändert, von dem, was schon da ist. Also dass es mir Sätze zusammenkürzt oder irgendwie zusammenfasst und die haben dann irgendwie einfach keine Seele mehr. Die sind dann so.
Also mit Schreibe weiter. Also ich lasse dann nicht meinen Part oben ändern, sondern schreibe weiter. Und das ja geht, also ich nehme es trotzdem nicht eins zu eins, aber das geht so, dass man nicht mehr viel ändern muss, ich jetzt.
Wofür es auch super ist auf jeden Fall, ist so Synonymsuche und ja. Sowas. Wobei dort mein Lieblingstool der Wortschatz ist von der Uni Leipzig. Also wenn Leute wirklich schreiben wollen, dann verlinke ich das auch gerne. Oder
ganz kurz nochmal, also Synonyme sind Wörter, die das Gleiche bedeuten. Ne? Und manchmal hilft es schon, das Wort einfach durch ein gleiches, bedeutungsgleiches Wort zu ersetzen, was aber besser klingt oder auch mehr von der Zielgruppe wieder akzeptiert wird. Wie eben zum Beispiel, man sagt nicht Fullbagger, obwohl es ja Fachbegriff ist, sondern man sagt, Trage mit Schnallen oder sowas, weil das die Eltern verstehen. Oder man sagt auch manchmal Manduka, ne? Manche Eltern, für die ist die Manduka, was ja ein Hersteller ist, das Synonym für einen Fullbagge. So, jetzt sind wir total durcheinander, aber zumindest ist es manchmal sinnvoll, sich zu überlegen, ob dieses eine Wort nicht in einer anderen Bedeutungsebene mit einem anderen Wort ersetzt werden kann, um dann besser verstanden zu werden. Und da kann man sogenannte Synonym-Wörterbücher nutzen. Früher gab es da richtige Wörterbücher wie den Duden und mittlerweile gibt es da ganz viele Online-Sachen. Ich nutze dieses Voxikon oder Synonym-Voxikon oder sowas heißt das. Und du hast gesagt, von der Uni Leipzig gibt es noch eins.
Was ich da mag, es heißt Wortschatz. Und was ich mag, ist, dass man immer die signifikanten Nachbarn des Wortes auch kriegt. Also linke Nachbarn, häufige linke Nachbarn, häufige rechte Nachbarn. Und das ist einfach stilistisch wunderbar. Und man einfach die richtigen Kollokationen, also welche Wörter gehören eigentlich zusammen.
Auch große Kritik an ChatGPT. Der übersetzt ganz oft aus dem Englischen und bringt Substantive mit Verben zusammen, die gar nicht zusammenpassen.
Und da auch nicht nur für sowas wie Herstellernamen oder eben Fachbegriffe Synonyme suchen. Also man kann das auch umschreiben. Es muss ja nicht immer ein Begriff sein. Man kann auch Full Buckle schreiben und dann aber erklären, Doppelpunkt, so und so und so. Es geht auch um andere Wörter. Also wenn man zum Beispiel merkt, oh, ich wiederhole mich, ich habe da immer irgendwie großartig drin, dann ja, suche ich mal Synonyme für großartig. Vielleicht finde ich was, was halt viel besser passt in dem Moment, oder? Also wenn es auch darum geht, Eigenschaften in Vorteile zu verwandeln, kann auch eine Synonymsuche tatsächlich hilfreich sein. Wenn man das vielleicht erstmal kurz umschreibt, mit welchen Worten würde ich sagen, aber eigentlich ist das noch nicht so richtig. Genau, und dann das treffende Verb gefunden oder das treffende Adjektiv.
So, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo irgendwie ich merke, dass Sprache und Schreiben doch gar nicht so easy ist, wie man sich es manchmal denkt. Man setzt sich mal eben dran und schreibt eine Homepage, was, glaube ich, mittlerweile kaum noch jemand denkt. Aber ich glaube, man unterschätzt die Macht der Sprache auch. Sprache hat Macht und Einfluss auf das Denken, hat Macht und Einfluss, sogar Handlungen auszulösen, ja. Also wenn ich Leuten sage, was sie machen soll, da gibt es, glaube ich, auch eine Studie, wenn ich Leuten wirklich sage, was sie machen sollen, dann machen die das eher, als wenn ich einfach nur das offen lasse, ne? Wenn ich möchte, dass du mir meine Texte schreibst, wo finde ich dich denn?
Wir können das rausfinden in einem gemeinsamen Erstgespräch. Also wenn du sagst, boah, ich möchte es eigentlich am liebsten alles aus der Hand geben und einfach, dass es einmal anständig gemacht wird. Und das Schöne ist ja auch, das ist eine Investition, die danach eigentlich für dich weiterverkauft. Also Text für eine Landingpage, die bleibt, die ist im Netz, die ist ganz treu und spielt dir eigentlich deine Kundin für deinen Kurs rein. Findet mich auf meiner Website und da ist aber gleich als erstes neu das Copywriting mit drauf. Man findet mich auf LinkedIn oder ja, einfach per Telefon oder per E-Mail. Guck mal, jetzt habe ich euch 3 Optionen gegeben, das ist gar nicht gut.
Also ich verlinke auf jeden Fall unten was und dass ihr, wenn ihr die Shownotes reinguckt, auf jeden Fall einen Link kriegt von der Tirza, so dass ihr sie kontaktieren könnt oder auch einfach nur nochmal nachgucken könnt, wie sie das eigentlich macht mit dem Copywriting als Expert.
Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, kostenloses Erstgespräch zu buchen, wo wir deine Situation angucken und gucken, ob ich dir helfen kann oder wo vielleicht auch Stellschrauben sind, ja, wo du selber dran rumschrauben kannst, bevor du wiederkommst und sagst, ich möchte doch Hilfe. Das andere, was ich mache, ich verkaufe auch Pakete und wenn es dann eben um Website, Text, Landingpages und so weiter geht, so eine große Sache, das bewegt sich so im unteren vierstelligen Bereich, weil ich auch sehr, sehr viel Zeit damit verbringe, wirklich da tief reinzugehen in die Zielgruppenrecherche. Klar, ich bin Teil der Zielgruppe, das erleichtert es, aber ich möchte wirklich den Markt sehr gut kennen, für den ich schreibe und das braucht einfach Zeit und auch das Finden dieser 100 Wörter, die ins Schwarze treffen. Ich hatte da auch mal jemanden, der gesagt hat, ja, kannst du uns Texte verfassen? Wir würden dich gerne pro Wort bezahlen. Und ich sagte, ja, leider nicht so eine gute Idee, weil ich versuche eigentlich die Wörter, also lieber weniger zu schreiben. So. Genau. Und was es aber auch gibt, ist, dass ich Workshops anbiete, wenn Leute sagen, hey, ich möchte selber schreiben, ich habe ein Händchen dafür, ich möchte mich da wirklich weiterbilden in dem Sinn. Den kann man auch zu zweit buchen. Also ich könnte mir vorstellen, das anzubieten, dass wenn 2 Leute sagen, doch, wir setzen uns zusammen, dann sind wir so eine kleine Gruppe.
Lass immer das letzte Wort der Gäste noch ein paar Tipps für Leute, die jetzt ganz am Anfang stehen. Nicht aufgeben, nicht verzweifeln. Schon mal, also es macht wirklich Spaß. Das merkt man dir ja an. Du hast die Leidenschaft. Ich liebe es auch zu schreiben. Aber für so Leute, die sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie was in die Richtung studiert und es ist auch wirklich total schwer. Magst du denen noch was mit auf den Weg geben zum Schluss?
Find raus, ob du es selber machen möchtest. Also entweder vertief dich rein, damit du es lernen kannst, oder gib es aus der Hand. Oh, doch noch ein, da sind wir nochmal bei einem Anfängerfehler. Zu viel passiv schreiben, also so aktiv wie möglich.
Genau, also passiv ist die Form, wie ihm wurde was gemacht, also das Baby wurde eingebunden. Nee, ich binde das aktiv ein, ne? Also das mal kurz. Ich habe schon 10-Klässler unterrichtet, die den Unterschied zwischen passiv und aktiv nicht kannten, deswegen nochmal als Beispiel. Wenn etwas jemandem gemacht wird, ist das passiv. Wenn man etwas selber macht, dann ist das aktiv und wir wollen halt Sprache verwenden, die aktiv ins Handeln geht.
Oder auch statt Tragetuchberatungen für, was weiß ich, ältere Kinder oder größere Kinder lieber aktiv formulieren, also so auch als direkte Ansprache zum Beispiel. Lerne in einer, wie du in einer Stunde lernst, dein Kind und so weiter.
Was würdest du denn sagen bei unserer Zielgruppe, du oder sie?
Also bei euch tatsächlich, wo es ums Coaching geht, unbedingt du. Ja. Ich merke, ich versuche mich noch so, bin ein bisschen unsicher.
Also die Geschäftskunden sind mit sie, ne?
Genau, eigentlich mit sie, aber ich merke auch jetzt, je länger, je mehr, ganz viele Leute sind auch einfach ganz tolle junge Leute, die selber Eltern sind. Und wenn ich die im Café treffen würde, würde ich die auch eigentlich mit du ansprechen, weil das einfach irgendwie natürlicher ist oder irgendwie über die Kinder. Und bin kurz davor, meine LinkedIn-Sie-Ansprache in den Beiträgen auf du zu ändern.
Also ich bin komplett beim du, auch im Business-Kontext, also auch den Beraterinnen gegenüber bin ich voll bei du. Also ich denke halt immer, wir sind doch komplett auf einer Ebene. Ich bin Beraterin, du bist Beraterin.
Es gilt nicht für jede Zielgruppe. Es gibt wirklich Zielgruppen, die einfach konservativ sind und man wirklich direkt die Tür vor der Nase zugeknallt bekommt, wenn man die duzt, ungefragt. Tag zu. Aber es ist auf jeden Fall, die direkte Ansprache ist eine total schöne Sache, um auch einfach direkt den Mensch, ich spreche dich, den Menschen an.
Also ich danke dir auf jeden Fall für den vielen, vielen Input. Ich glaube, wir haben jetzt alle so ganz, wenn wir auf unsere Website gehen, werden wir noch so die eine oder andere Sache überarbeiten oder auf Social Media oder sowas.
Sehr gerne.